Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und was ist des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wir freuen uns, dass wir auch jetzt die Spuren der herrlichen Schöpfung Gottes draußen sehen und genießen können. Und darum wollen wir miteinander das Sommerlied singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 371, die Verse 1, 8 und 9. Du, unser Herr, wir freuen uns, auch über diesem Sonntagmorgen deine Spuren zu sehen, draußen in den Schönheiten der Natur. Das hat deine Hand bereitet. Das hast du alles so wunderbar gemacht, unser Herr. Und wir wollten nur, dass auch unser Leben so viel widerstrahlen könnte von deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich jetzt, heute Morgen, wirke du in uns und lass du einen hellen Schein in unsere Herzen fallen, damit die Nöte und die Sorgen unseres Lebens sich ordnen vor dir, damit die Finsternis weicht. Ja, Herr, mach du uns ganz frei von allen anderen Einflüssen, von allen Gebundenheiten, damit wir neu uns dir ausliefern, dir allein nachfolgen, von dir allein uns bestimmen lassen. Und dann lass du uns auch das Ziel unseres Lebens neu aufleuchten, deine ewige Herrlichkeit, auf die wir zuwandern. Herr, rede jetzt du mit uns. Segne du dein Wort an uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus Daniel 2. Wenn Sie mitlesen, wir teilen den Predigttext gleich in die Schriftlesung auf, in den ausgelegten Bibeln, Seite 815. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König, und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewiglich. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Wir lesen nachher hier weiter. Wir wollen jetzt dazwischen singen: Kommt her, des Königs Aufgebot, 224, Verse 1 bis 3.
Thank you.
Wir fahren fort im zweiten Kapitel des Danielbuches, Vers 14. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Das sind jetzt Glaubensschritte, in diesem Augenblick doch noch versuchen zu handeln. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Er war selbst lange im Ungewissen, ob es ihm Gott geben wird. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt er sich so. Und nun erzählt er diesen Traum, ich will das überschlagen, es ist ein sehr langes Kapitel, dieses große Standbild mit dem goldenen Haupt, der silbernen Schultern, des bronzenen Leibes und der tönernen Füße. Das wird von einem großen rollenden Stein zermalmt und vermengt. Und aus diesen Trümmern entsteht ein riesengroßer Berg. Und es ist erschütternd, das war der Schreck dieses König Nebukadnezars, wie diese symbolisierten vier Reiche, diese vier großen Zeitepochen, die da dargestellt werden, alle zermalmt werden. Und am Ende spricht Daniel davon, aber, Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, das Reich Gottes. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Herr, zeige uns, was du uns damit sagen willst. Amen. Man erschrickt, wie die Könige unserer Welt herrschen. Dass ein König von Babel an der Spitze dieses ungeheuer großen Königreiches so blindlings wüten kann, in einer Aufwallung seiner Erregung befiehlt er, dass all die Weisen all die kundigen Leute seines ganzen Königreiches hingemordet werden sollen. Ich denke, dieser Nebukadnezar ist für uns heute nicht ausschließlich eine historische Figur, die ist auch, sondern ist gleichzeitig ein Typ, den er verkörpert, den wir verfolgen können durch all die Königreiche und Weltreiche, die in der Zwischenzeit auch noch gewesen sind, ganz gleich welcher politischen Färbung sie angehört haben. Einzelne Menschen, Chefmanager der Macht, die ganz oben sitzen und das Recht formen, wie es ihnen gerade gut scheint und die erfolgreich sind, ausgesprochen glücklich, denen alles in den Schoß fällt und denen die Millionen zujubeln und die Weltgeschichte machen. Aber jetzt fällt unser Blick darauf, dass solche Leute wie dieser Nebukadnezar und mit ihm all die Leute, die solche unheimliche Macht in ihren Händen haben, im Grunde ihres innersten Herzens verzweifelte und unsichere Leute sind. Und sie brauchen jemanden, der ihnen raten kann. Sie sind umgeben von einer Clique von Leuten, die doch sie nur nachäffen. Und die können ihnen nicht die letzten Sinnfragen des Lebens klären helfen. Ich habe zuerst eigentlich geplant gehabt, diese Predigt zu überschreiben vom Betrug des Aberglaubens. Ich wollte nicht zu negativ reden, ich will positiv reden. Gläubige Leute sind gesucht. Dorthin ist Daniel gesandt. Es wäre so einfach, wenn man sagen könnte, da drüben, da ist Welt, da ist Babel, da ist der Unglaube, da sind Leute, die haben sich gegen Gott entschieden. Gott hat einen Nebukadnezar nicht abgeschrieben. Was wollen wir denn noch hören im missionarischen Jahr? Was soll uns denn Gott noch deutlich machen? Wie soll es uns denn sagen, dass all die großen Leute, vor denen wir oft zittern, diese Mächtigen unserer Welt, sie haben es dringend nötig, dass Leute zu ihnen kommen, die nichts weiter mitbringen, als die Offenbarung Gottes, die ihnen kund geworden ist. Davon wollen wir heute sprechen. Gläubige Leute sind gesucht. Mein erster Punkt, Angst geht um. Wie Nebukadnezar aus seinem Schlafgemach trat, war er nicht mehr wiederzuerkennen. Er sah angegriffen, verzweifelt aus. Und das alles konnte ein Traum anrichten. Gott hat mit Nebukadnezar gesprochen und darum war es mehr als nur ein Traum. Ich bin vielen Menschen schon begegnet, die mir nach einer kurzen Zeit zugegeben haben, dass irgendetwas mit ihnen geschehen ist, das sie selbst nicht erklären können. Ich frage mich oft, ob es überhaupt in unserer Welt Menschen gibt, die Gott nicht schon einmal irgendwie auf eine ganz geheimnisvolle Weise gestellt hat und angesprochen hat, so wie er diesen Nebukadnezar über einen Traum zur Besinnung bringt. Dieser sichere Mann, was wurden dort Feste gefeiert in Babel, dieser sichere Mann, plötzlich total verunsichert, könnte auf sein Reich sehen, alles funktioniert, seine Beamtenschaft, die Erträge, die Steuern, alles ist in Ordnung. Aber tief in ihm eine große Unsicherheit. Er hat den Traum vergessen, aber der Eindruck blieb. Von diesem schrecklichen Bild, das er sah, blieb nur übrig, dass all das Große, dieses Mächtige, dieses reine Gold des Hauptes, dieses Silber, dieser mächtigen Brust, dieser Statue, die er sah, zermalmt und zerrieben wird und am Ende nur übrig bleibt zu Schutt. Und das hat ein Nebukadnezar schlaglichtartig begriffen. Das sind die großen Leute unserer Welt gar nicht dumm. Dass das alles nicht Bestand hat, was sie machen. Das kann ein Nebukadnezar nie nach außen zugeben. Das wäre ja eine Schwäche, die er offen eingestehen müsste. Aber seinen Ratgebern gegenüber offenbart er sich. Er weiß keinen Weg mehr. Das ist so groß, dass uns das Wort Gottes hier einen Einblick gibt, wie es jetzt im Augenblick im Kreml aussieht, wie es im Weißen Haus aussieht, wie es aussieht in den großen Direktionsetagen unserer Industriebetriebe,
wie es bei den Top-Managern unserer Wirtschaft aussieht, wie es auf den Verhandlungsgängen der UNO in den Köpfen der großen Spitzendiplomaten aussieht. Ratlosigkeit und ein Spüren, können wir überhaupt die Katastrophe, die vor uns liegt, noch vermeiden? Was sollen wir denn noch tun? Diese Unruhe, die ausgebrochen ist, wichtig ist nur, das tut Gott. Weil Gott auch mit ungläubigen Menschen auf seine Weise redet. Und Gott kann Menschen ansprechen. Es ist ein in Unruhe bringen. Gott macht Angst, aber nicht in dieser billigen Weise, sondern Gott zeigt Realitäten auf. Das ist so, wie Menschen plötzlich aufwachen über einen plötzlichen Todesfall. Wie Menschen erschrecken über einer Krankheit, die der Arzt bei ihnen feststellt. So wie Menschen plötzlich über einer Wirtschaftsentwicklung stutzig werden, dass Leute fragen, was ist denn doch eigentlich da los? Und dann kommt die Frage, worauf kann man sich denn noch gründen? Worauf soll ein Nebukadnezar sein Riesenreich denn bauen? Er braucht die letzte Wahrheit, die letzte Antwort auf die Sinnfrage des Lebens. Was trägt denn mein Leben? Was trägt denn mein Riesenreich? Zweitens, die Ohnmacht der religiösen Beamten. Wir wollen jetzt nicht leichtfertig über diese Ratgeber reden, die dort am Hofe Nebukadnezars waren. Sie wollten bestimmt auch das Beste. Und sie haben versucht, soweit es Menschenmeinung und Menschendenken möglich ist, überhaupt in die Geheimnisse Gottes einzudringen. Darum habe ich auch heute auf das Wort Aberglauben verzichtet. Das klingt bei uns so ein bisschen nach Scharlatanerie. Ich denke, dass ganze Aufrichtigkeit in dem Suchen vieler Religionen verborgen liegt. Aber es ist Menschen verwehrt, in die Geheimnisse Gottes einzudringen. Und als Nebukadnezar seine Beamten stellt, denen er ja viel Geld zahlt, da sagen sie es ihm freimütig: Du verlangst von uns etwas Unmögliches. Es kann kein Mensch in die Geheimnisse Gottes eindringen. Wir wissen doch nicht, was Gott meint. Das können vielleicht die Götter, aber wir sind keine Götter. Und das ärgert diesen Nebukadnezar unglaublich. Er hält ihnen vor, ihr habt ja dauernd das Geld in eure Taschen eingesteckt. Ihr habt euch ja bezahlen lassen. Und habt immer so getan, wie wenn ihr das Bodenpersonal Gottes wärt. Aber wenn es drum geht, wenn es ums Hauen und Stechen geht, dann habt ihr die Wahrheit auch nicht. Dann seid ihr so ratlos wie die anderen Leute auch. Es war ja bei ihm eine besondere Lage, dass er prüfen konnte, ob sie die Wahrheit sagen. Ihm war ja der Traum entfallen, aber sie konnten ihm ja kein Märchen erzählen. Ihm wäre das ja wieder gekommen. Er hätte ja sagen können, richtig, ich erinnere mich wieder, das war der Traum. Er hat gesagt, erzählt mir den Traum, und an dieser Nagelprobe scheitern diese Weisen am Hofe des Nebukadnezars, die Astrologie der damaligen Welt, die Religion der damaligen Welt. Und damit stellt die Bibel ganz schlicht klar, es wird unheimlich viel religiöses Gewäsch erzählt in dieser Welt, viele fromme Sprüche gemacht. Es ist immer wieder eine Frage, ob wir nicht auch hier von der Kanzel in die Welt der Politik hineinreden müssen. Natürlich sollen wir das. Aber der Unterschied wird jetzt deutlich. Wir sollen doch nicht so reden, wie die Wahrsager Babels geredet hat. Wenn der Nebukadnezar gesprochen hat, haben sie hinten nachgebellt und haben auch noch ihr Wow Wow hinten rein gemacht. Das war dieses religiöse Nachbeffen im Zeitgeist der damaligen Mode. Sie konnten auch nur mitsprechen, wie wenn sie eine Partei unter vielen wären. Sie haben eben noch ein paar fromme Worte zur Verklärung gebraucht. Und mir ist heute die Frage, ob nicht so viel Worte, die angeblich im Namen Gottes in die öffentliche Welt gesprochen werden, nichts weiter sind als so harmlose Worte von Wahrsagern und Zeichendeutern. Worte, die zeitbedingt sind. Wissen Sie, wenn ich Ihnen in die Tagespolitik heute etwas sagen würde, ich könnte auch Ihnen nur das erzählen, was ich im Fernsehen, in der Tagesschau sehe und was ich in der Zeitung lese. Und ich frage mich, haben die, die reden, wirklich Offenbarung? Ist das wahr? Die Ohnmacht der religiösen Beamten. Babel, auch die Welt der Politik, hungert nach einem Weisungswort Gottes. aber nicht nach diesem billigen Modewort. Nach einem Offenbarungswort, das allein von Gott kommt. Und das wollen wir unterscheiden von all den anderen Worten, die gesprochen wurden. Es wird uns hier unsere Ohnmacht bewusst. Auch ein Daniel hat dieses Wort nicht auf der Zunge. Dieses Wort, das wir im Munde führen und hinten im Kopf schon gleich sagen können, das ist nicht das Wort, das wir brauchen. Das stimmt, dass wir in unsere Zeit hineinreden müssen, dass wir heute den Mächtigen der Welt ein Wort sagen müssen, als Gemeinde Jesu. Ja, das stimmt. Aber es muss ein Wort der Offenbarung sein. Da gefällt mir diese ehrliche Aufrichtigkeit dieser Wahrsager und Zeichendeuter, dass sie da sagen im Vers 11, das kann doch überhaupt niemand. Das können doch nur die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Aber jetzt wissen Sie, welchem Anspruch eine Gemeinde Jesu genügen muss. Wir gehen davon aus, dass Gott bei den Menschen wohnt. Und dass Gott seinen Geist in Menschen gibt. Und darum hat Gott uns den Auftrag gegeben, heute ein Weisungswort zu sagen, heute mit Menschen zu sprechen und ihnen auf ihre letzten Sinnfragen Worte zu sagen, die sie aufnehmen und begreifen können. Weil Gott in Menschenherzen wohnt, wie groß ist dieser Gott, dass er nahe ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind, bei den Gedemütigten und Zerschlagenen. Es sind schlichte, glaubende Leute, die auf dieses Hinnes wagen, in dieser Zeit zu reden. Die Bibel nennt dies Weissagen. Nicht Weissagen, indem man irgendwelche makabren Einzelheiten, die man sich erdichtet, über die Endzeit erzählt, sondern Weissagen heißt, in das Leben eines Menschen hinein und eines Volkes hinein, konkret Gottes Anspruch zu verkündigen, Gottes Wahrheit zu verkünden. Daniel hat sich doch nicht verloren in Weltberechnungen des Weltendes und ähnlicher Dinge. Er hat in einer Klarheit die Vergänglichkeit aller irdischen Reiche gepredigt. Er hat in einer Deutlichkeit das Kommen des Reiches Gottes mitteilen können, so wie Gott es in diesem Augenblick offenbart hat. Und ich bin davon überzeugt, wenn Sie dies erkennen, werden Sie ein brauchbarer Bote unseres Gottes werden können. Nicht indem wir meinen, den Zeitgeist und die Zeitmode nachzuäffen, indem wir eben heute an diesem Tag auch noch mitreden oder wie manche Kirchenbesetzer in diesen Tagen versuchen wollen, die Kirche auf ihren Kurs zu zwingen. Das ist nicht das Wort, das von uns gefordert ist. Das Wort, das die Gemeinde Jesu zu sprechen hat, ist ein Offenbarungswort, das größer, weiter und tiefer ist. Das sprengt unser Denken und das lässt Menschen erschüttert horchen. Und das ist das Dritte. Daniel wagt mutige Schritte. Daniel haben wir das letzte Mal erlebt als einen Mann, der festhalten kann und der feststeht. Das wird natürlich von Spöttern immer wieder karikiert. Dann ist es also das konservative Bewahren. Ja, das schätzen wir. Wir werden festhalten, was Gott uns anvertraut hat und was uns heilig ist, so wie wir von seinem Wort nicht lassen können. Aber wir erleben den Daniel nicht als einen unbeweglichen Klotz, der dasteht wie ein Geldschrank, den man nicht vom Platz rücken kann, sondern er ist gleichzeitig ein ungeheuer beweglicher Mann, der vorwärts schreitet. In dem Augenblick, als er davon hört, was der König Nebukadnezar empfindet, da weiß er, jetzt bin ich gerufen. Es hat mich ganz tief bewegt. Als neulich in der IWZ, dieser Programmzeitschrift, jene schreckliche und unheimliche Hexenannose kam ganzseitig, habe ich mich mit ein paar Freunden entschieden, wir wollen keine Unterschriftenaktion machen. Welt bleibt Welt, wir ändern sie nicht. Da erzählte einer aus unserer Gemeinde, er hat hingeschrieben und vielleicht waren ein paar von Ihnen auch dabei und die Antwort bekommen, dass die Redaktion geschrieben hat, wir haben uns überzeugen lassen, eine solche Annose wird nicht mehr gedruckt. Verstehen Sie, was dieses mutige Vorwärtsgehen ist? Das ist merkwürdig. Dem einen schenkt es Gott, ich muss hier in ganzer Stille zu tun. Er hat gar nicht Tausende und Abertausende mobilisiert. Daniel hat nicht gesagt, nur wenn wir 100.000 Unterschriften von allen inhaftierten Judas hinter uns haben. Er ging als Einzelner und traut es dem Wort zu. Und dann geht er. Obwohl er denken muss, das hat ja gar keinen Sinn und er hat ja noch gar keine Sicherheit, dass ihm Gott das schenkt, aber er weiß, und das ist das Große, Nebukadnezar ist von dem Gott der Barmherzigkeit noch nicht abgeschrieben. Wie das Daniel überhaupt ahnen konnte, bevor Jesus Christus kam und den Universalanspruch über die ganze Welt ausbreitete und bevor Jesus verkündigte, dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist in aller Welt, das hat Nebukadnezar geahnt, dass dieses Volk Israel zum Licht der Heiden gesetzt ist. Da findet sich bei den Frommen unserer Tage so leicht ein merkwürdiger Zug in ihrem Reden, dass sie so gern sagen, die muss man eben lassen, das ist gottlose Welt und da ist sowieso nichts mehr drin. Und dann zieht man sich in sein Gehäuse zurück, in seine Gruppe und sagt, wir sind wenigstens die Auserwählten des Herrn. Da wird uns hier durch das Wort Gottes dies wieder deutlich gemacht. Gott will Nebukadnezar retten. Sein Erbarmen ist bis heute ohne Ende. Und was könnte in unseren Tagen geschehen, wenn die wenigen Gläubigen unserer Tage wieder mutig auftreten wie Daniel und hingehen und das verkünden, was Gott ihnen aufgetragen hat. Es heißt hier von Daniel, er sprach mit klugen und verständigen Worten. Wir haben das schon das letzte Mal bei Daniel beobachtet, dass er nicht poltert mit der Wahrheit, dass er nicht überheblich und arrogant auftritt. Er kam mit klugen und verständigen Worten. Er kann sich einfügen in das Denken eines Nebukadnezars. Er kommt nicht, indem er die anderen heruntersetzt oder herabwürdigt. Er macht nicht die Propheten lächerlich und die Astrologie karikiert er nicht, sondern er kommt und sagt, ich trete mit einem Anspruch auf, nämlich die Wahrheit Gottes zu verkünden. Das Schlimmste geschieht in unseren Tagen, wenn man in der Christenheit unserer Tage weniger bringen will als die Wahrheit. Ich meine, dass da die ganze Entscheidung fällt. Wenn einer sagt, ja, wir sind eben im Letzten auch selber unsicher und wir haben alle auch nur ein Teil der Wahrheit und wir sind selber unsicher und fragen uns und wir stehen ja selber als Kirche in einer Krise. Was hat denn Daniel gemacht? Er hat seine drei Freunde gerufen und hat gesagt, lasst uns beten. Und dann wissen wir, dass Gott uns Offenbarung geben wird. Nicht, dass sie meinen, dass das irgendwelche neuen Offenbarungen sind. Es gibt keine neue Offenbarung über die Schrift hinaus. Aber dass uns Gott auch in solchen bedrängten Zeiten sein Wort der Schrift so deutlich machen kann. Es gibt keine Prophetie über Christus hinaus. So deutlich machen kann, dass wir das unseren Zeitgenossen verständig sagen können als die Wahrheit. Und wir können das niemand ersparen. Wir müssen das sagen. Ja, ja. Wir haben die Wahrheit, nicht weil wir weiser wären als ihr und nicht weil wir besser und frömmer wären als ihr, sondern weil es Gott gefällt, Menschen in diesen wirren Zeiten auch der 80er Jahre zu lenken und zu leiten. Dass Gott Anleitung gibt für Menschen, die in hohen, verantwortungsvollen Positionen leben. Der Herr bringt Licht in die Finsternis unserer Welt. Das ist ganz fest, das ist ganz klar, das bezeugt Daniel. Und dann möchte ich noch auf den Daniel hinweisen, wie er hier dasteht. Er ist ja nicht nur ein Prophet. Ich habe noch einmal zu betonen, damit hier gar kein Irrtum bleibt. Es gibt keine Offenbarung über das, was uns in der Schrift gesagt ist, hinaus. Was über die Schrift hinausführt, steht gegen die Schrift der Bibel. Daniel ist nicht nur der Prophet, im Neuen Testament ist jetzt an dieser Stelle die Weissagung gekommen, das konkrete Zusprechen eines Gotteswortes in eine Situation, aber er ist auch der Priester und es fehlt in der Haltung so vieler gläubiger Menschen heute die priesterliche Haltung. Er steht nicht bloß da, so wie man sich einen Propheten vorstellt, der sagt da, da, da und er weist eben mit dem Wort zurecht, was falsch ist, sondern er ringt um eine Welt, die sich selber zerstört. Nicht nur in der modernen Welt, sondern damals schon in Babel. Wenn der Nebukadnezar seine eigene Eliteschicht ausmerzt, eliminiert, macht er sich doch selber kaputt. Und die Welt ohne Gott richtet sich selber zugrunde. Und das ist das Übel all unserer Wirtschaftsordnungen, all unserer politischen Ordnungen, dass sie von einer Katastrophe in die nächste hineingehen. Und da steht Daniel als ein Priester dazwischen, ein Priester, der das Heil für andere vermitteln kann und der auf einen Nebukadnezar zugeht und ihm das Erbarmen Gottes bezeugen darf. Ich habe das nicht mehr gelesen, weil die Zeit unseres Gottesdienstes beschränkt ist, wie dieser Nebukadnezar Buße tut, wie er umkehrt und den einen Gott Himmels und der Erde anbetet. Was könnte Ihnen geschenkt sein, überall dort, wo Gott Sie nun hingestellt hat, wenn Sie ein priesterlicher Glaubenszeuge wären? Sie haben schwierige Menschen um sich herum. Daniel hat es bestimmt auch nicht viel leichter als Sie. Aber wenn Sie dort ein Priester sind, der fürbittend eintritt für die Welt, damit sie nicht untergehe, damit nicht die von Ihnen selbst beschlossenen Gerichte eintreten. Und dass wir dann das Wort der Weisung sagen, so wie es Daniel verkünden kann, lobte den Gott des Himmels, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn da nur ein paar Leute in unserem Stuttgart und darüber hinaus dazwischen hineingestellt sind, die den Herrn loben, anbeten und ihm dienen, dann ist über unserer Stadt noch nicht die Finsternis angebrochen, sondern wird es noch hell werden können. Wir werden gebraucht und gesucht. Was könnte geschehen durch uns zur Rettung einer wirklich verlorenen Welt, einer Welt ohne Hoffnung, ohne Ziel, einer Welt in der Angst? Wir sind gerufen, weil Gott offenbaren will und weil er sein Wort schenkt, heute durch Sie. Amen.
Vielen Dank, Familie Füllnagel, für diesen Dienst. Wir singen, O Gott, o frommer Gott, 383, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, du willst auch uns erleuchten, damit wir heute in diesen wirren und bewegten Zeiten auch wissen, wohin der Weg geht. Und wir danken dir, dass du uns auch durch dein Wort Klarheit gibst, dass wir durch dich Hoffnung bekommen und gewisse Hoffnung haben in dir und deinem Wort. Und nun gib uns auch Weisheit, wenn wir mit Menschen um uns her reden müssen. Du kannst unseren Worten Nachdruck geben, ohne dass es Ablehnung geben muss. Wir wollen dich auch um Verzeihung bitten, wo wir lieblos andere um uns her abgeurteilt und gerichtet haben. Auch die ungläubige Welt um uns her, auch die Welt der Politik, wo wir leichtfertig geurteilt haben und das Böse gebrandmarkt haben und nicht als deine Priester gehandelt haben. Wir wollen dich auch jetzt bitten für alle, die in der öffentlichen Welt in Verantwortung stehen, als deine Nachfolger, halte du sie unter deiner Führung, damit sie allein von dir sich weisen lassen. Bewahre du sie davor, dass sie sich anpassen an ihre Umgebung, sondern gebrauche sie als Zeugen deiner Offenbarung. Und dir bringen wir auch unsere ganze unsichere und ungewisse Weltlage, das ganze Ringen der Völker, die politischen Katastrophen hin und her. Wir bitten dich auch für die inhaftierten Geiseln in Teheran und für alle, die jetzt eine Entscheidung fällen müssen. Wir bitten dich für alle anderen Spannungsfragen in der Welt, wo das ist, in Afrika, Asien oder Südamerika, wo Menschen Unrecht leiden oder Menschen unterdrückt sind, gib du ihnen deine Liebe in ihr Herz. Und lass du deine Christen dort ihren Auftrag erkennen, dass sie das ganz eigene Wort, das du ihnen erst noch geben musst, weitersagen, damit eine Welt nicht an sich selber zugrunde geht, sondern dein Heil erkennt und gerettet werden kann. Da wollen wir auch alles einschließen, was uns sonst noch bewegt, Herr. Unsere persönlichen Nöte, die Kranken, die Leidenden in unserer Mitte, unsere Jugend, in das Gebet, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Überraschungen, dein Chor von Waldhausen von der Gemeinschaft ist noch da, der wird jetzt noch singen. Es geht alles gut herein.
Spurgeon hat einmal gesagt, wir haben einen Pakt mit dem Hörer gemacht, dass wir pünktlich sind. Das gilt auch für uns. Ich möchte Sie noch einladen zu unserem Picknick. Nachher kommen Sie doch einfach mit. Das ist schön, da oben in unserem Gemeindegarten die Treppen hoch. Ich komme danach nach dem zweiten Gottesdienst. Familie Füllnagel musiziert auch nochmal freundlicherweise im zweiten Gottesdienst. Dann gehen wir auch miteinander hoch. Für unsere Kinder ist einiges vorbereitet an Spielen. Das ist nett, da haben sich einige Gemeindeglieder Mühe gemacht.
Nun sind Sie eingeladen. Wenn Sie keine Wurst dabei haben, kriegen Sie meine. Wir haben ein paar mehr dabei. Mir tut's ganz gut, wenn ich mal weniger esse. Dann am nächsten Sonntag haben wir Abendmahl im ersten Gottesdienst. Ich möchte nicht, dass deshalb jemand gehindert ist am Gottesdienstbesuch. Ich möchte Sie dazu einladen. Wir wollen es ja nicht mehr so eindrängen zwischen die beiden Gottesdienste. Und ich möchte Sie dazu einladen in den ersten Gottesdienst oder wenn Sie dann auf den zweiten Gottesdienst ausweichen wollen. Wenn ich recht orientiert bin, ist am nächsten Samstag um 17 Uhr die Fernsehsendung im ersten Programm vom Missionarischen Kongress. Achten Sie noch einmal auf die Rundfunkprogramme. Wir haben am Dienstag den Renaissance-Film in der Fortsetzung dieser Reihen von Francis Schaeffer, diese 25-Minuten-Filme, diese kulturgeschichtlichen Darlegen, Christentum und Kultur. Nun, die Renaissance-Zeit, Leonardo da Vinci, Dante und so weiter, diese großen Gestalten im Grund, das Ringen Humanismus und Christentum. Und da wird uns etwas deutlich, wie diese Fragen, die uns ja heute auch bewegen, zurückreichen in die Geschichte. Es sind verschiedene Briefe und Telegramme in der letzten Zeit gewechselt worden, auch mit unserem Bruder Cesar Molebazzi in Orlando in Soweto, den Sie ja unterstützen mit monatlich 1600 Mark. Dafür sind zwei Mitarbeiter angestellt worden in dieser Jugendarbeit Youth Alive. Sie wissen, dass Cesar Molebazzi gar nicht politisch sich irgendwie betätigen will. Er ist hier ein Evangelikaler, der auch deshalb dem Nationalen Christenrat in Südafrika nicht angehört. Er hat nun geschrieben, dass er längere Zeit in Einzelhaft war. Und die Familie. Das kam, weil ein Bruder in der Nationalpartei ist, in dieser politischen Bewegung. Und da war er selber sehr lange in Haft. Das hat mich sehr bewegt. Das ist eine sehr schwere Zeit für ihn gewesen. Und dadurch war auch der Kontakt mit ihm unterbrochen und es haben sich einige Schwierigkeiten ergeben. Er ist sehr, sehr dankbar und hat jetzt noch einmal vor zwei Tagen telegrafiert, er wäre sehr dankbar, wenn wir weiterhin die Unterstützung für diese Jugendarbeit machen können. Es geht um Bibelgruppen, die in Soweto aufgebaut werden durch diese nun 8 Mitarbeiter dieses Youth Alive Zentrums in Orlando. Um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.